ARD.
Es ist ziemlich klar, wer in Deutschland den Satz der Woche gesagt hat.
Das ist die Drecksarbeit, die Israel macht für uns alle. Wir sind von diesem Regime auch betroffen. Dieses Mullah-Regime hat Tod und Zerstörung über die Welt gebracht.
Nach mehr als anderthalb Jahren Krieg gegen die Hamas hat Israel am 13. Juni begonnen, strategische Ziele im Iran anzugreifen. Israel will damit vor allem verhindern, dass Teheran eine Atombombe baut. Deutschland hat traditionell gute Kontakte zum Iran und versucht, diese nun auch zu nutzen, um eine friedliche Lösung zu erreichen. Da weiß man jetzt natürlich nicht, ob das diplomatisch so clever rüberkam, als Kanzler Merz von Drecksarbeit sprach, die Israel erledigen würde. Aber was bedeutet dieser Satz genau? Was steht dahinter? Anders gefragt, wie positioniert sich die Bundesregierung im Zeichen der Eskalation? Und wie schlägt sich der neue Außenminister? Das wollen wir in dieser Folge Berlin-Code herausfinden, eurem Politik-Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio, zu finden in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Hi, ich bin Linda Zervakis. Wir nehmen diese Folge am Freitagvormittag auf und bei mir sind Christina Nagel, sie ist Außenpolitik-Expertin hier im ARD-Hauptstadtstudio und hat Außenminister Johann Wadephul auf seiner Krisentour durch den Nahen Osten begleitet. Das wird sie uns gleich schildern, wie das überhaupt ist auf so einer Reise. Gerade auch dann, wenn der Außenminister entscheidet, seine eigentliche Route spontan zu ändern. Braucht ein Außenminister nicht auch Visa, Hotels und so weiter? Also das klären wir natürlich auch gleich. Und Tim Aßmann ist bei uns, langjähriger Israel-Korrespondent der ARD, der jetzt aus dem Hauptstadtstudio berichtet. Hallo ihr beiden.
Hallo Linda.
Hallo Linda.
Ja, als der Kanzler in diesem Zusammenhang von Drecksarbeit sprach, hat das doch für einige Irritationen gesorgt. Und wir haben uns deshalb auch mal auf der Straße umgehört, wie diese Wortwahl so angekommen ist.
Es passt auf keinen Fall zu dem, was ich über den Konflikt denke. Und das zeigt für mich so ein falsches Wertegerüst vielleicht sogar.
Das ist natürlich kein schöner Ausdruck, aber ich glaube, das ist das, was alle denken.
Hätte ich so nicht verwendet.
Ja, und als Bundeskanzler muss man sich das wahrscheinlich vorher zweimal überlegen, was man zu dieser Situation sagt und was man vielleicht besser nicht sagt. Jetzt die Frage, wo steht da eigentlich die Bundesregierung? Oder anders gefragt, haben wir da überhaupt was zu melden und interessiert das jemanden, wenn wir da was zu sagen?
Ich glaube schon, dass wir da durchaus was zu melden haben, einfach aufgrund unserer Rolle in Europa. Und auf der Reise mit dem Außenminister hat man das auch gespürt. Also allein die Tatsache, dass ad hoc verschiedene Länder die Tür aufgemacht haben und gesagt haben, okay, das ist jetzt alles sehr kurzfristig, aber wir machen da Gesprächsslots, wir stellen euch Visa bereit, ihr könnt einreisen mit der gesamten Delegation. Es gibt Gesprächsräume, es gibt Ansprechpartner, weil es ist uns wichtig zu erfahren, wo steht ihr und was können wir tun, um den Konflikt zu deeskalieren und vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass er sich nicht ausweitet. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Das zeigt schon auch ein Stück weit, dass Deutschland da jetzt nicht irgendwer ist. Daraus darf man dann aber nicht ableiten, dass wenn wir uns einmischen, wenn wir da hinfahren und mit allen reden, wir deshalb diejenigen sind, die diesen Konflikt lösen können. Und da muss man, glaube ich, ganz großes Erwartungsmanagement machen. Wir sind einer von vielen, die mit dafür sorgen können, dass dieser Konflikt deeskaliert wird, dass er sich vielleicht nicht ausweitet. Das ist die Rolle, die wir, wie ich finde, aber auch übernehmen müssen und uns auch dieser Verantwortung stellen müssen.
Mit Blick auf Israel ist es sicherlich so, dass Deutschland in Israel und auch von der israelischen Regierung schon als zweitwichtigster Partner grundsätzlich in der Welt nach den USA wahrgenommen wird. Das ist so, das hört man auch, wenn man sich mit den Leuten da unterhält. Aber mit Blick auf diesen Konflikt jetzt und gerade eben auch auf die israelischen Angriffe im Iran, glaube ich, kann man die deutsche Rolle oder sollte man sie nicht überbewerten. Da hört Israel nicht auf das, was wir sagen. Sie hören es, aber sie machen es nicht zum Teil ihrer Entscheidungen. Deswegen ist es sicherlich auch sehr, sehr gut, dass Deutschland da, wie ja auch schon bei den jahrelangen Verhandlungen über das iranische Atomprogramm, nicht alleine agiert, sondern im Verbund mit anderen Staaten, gerade auch mit anderen europäischen Staaten. Das ist ja nun auch jetzt wieder ein Gegenstand der Bemühungen, dass man eben hier diplomatisch nicht alleine agiert. Das ist sicherlich wichtig und könnte dann eben auch mehr Gewicht haben. Aber zu der Wahrheit gehört natürlich auch, dass in Jerusalem bei der Regierung vor allem eine Meinung gehört wird und das ist die aus den USA.
Jetzt kann man aber aus unserer Sicht schon sagen, dass Johann Wadephul, unser Außenminister, der Chefdiplomat in dieser ganzen Sache ist. Der ist ja auch ein bisschen überrascht worden von diesem Angriff auf seiner Nahostreise. Und er hat Folgendes gesagt zu diesem neuen Konflikt.
Ich habe erreicht, dass es gemeinsam eine Auffassung davon gibt, dass eine Verhandlungslösung das Ziel sein muss. Und das finde ich schon mal einen wichtigen ersten gemeinsamen Punkt. Wir sind da noch nicht.
Puh, ja, wenn man jetzt so ein Zeugnis vor sich hätte, dann würde man sagen, er hat sich redlich bemüht. Also was sagt dieser Satz aus? Ich habe was versucht, aber wir sind noch nicht. Aber ich bin schon mal da oder wie?
Naja, es klingt tatsächlich banal. Mhm. Wenn man es im Zusammenhang sieht mit dieser kompletten Reise, dass er eben in Ländern war, die gute Kontakte zu Teheran haben, zum Iran haben, Länder wie den Oman, wo wir jetzt nicht besonders häufig hinfahren. Also die Bundesregierung zeigt sich da eher relativ selten, weil man eben oft auch auf der anderen Seite steht. Also da jetzt hinzufahren und sich zu verständigen und zu erreichen, dass man ein und dieselbe Position vertritt. Das klingt trivial, ist es aber nicht und könnte im Ganzen helfen, weil es gibt da so eine Art Idealvorstellung. Und die Idealvorstellung wäre jetzt, die Europäer haben eine Position, die ist äquivalent und gleichbleibend mit der, wie sie die Golfstaaten haben und im Nahen Osten vertreten wird. Und gemeinsam versucht man Druck zu machen auf die Kontrahenten. Jeder über seine Kanäle, also der Oman, Katar zum Beispiel eben auf den Iran, Deutschland auf die israelische Regierung. Das ist schon alles gut, das ist auch richtig. Und trotzdem bleibt es bei dem, was Tim eben schon gesagt hat. Das, was zählt, sind natürlich die Amerikaner, deren Meinung. Und die Israelis machen im Moment ihr Ding.
Und trotzdem versucht unser Außenminister Johann Wadephul, sich heute mit seinen Kollegen aus Großbritannien und Frankreich zusammenzusetzen. Die wollen sich in Genf treffen mit dem iranischen Außenminister, um über das iranische Atomprogramm zu verhandeln. Und da heißt es, die Politiker setzen auf eine Garantie, dass der Iran sein Atomprogramm nur für friedliche Zwecke nutzen soll. Christina, was heißt das, das iranische Atomprogramm für friedliche Zwecke nutzen? Geht das überhaupt?
Naja, da sind wir bei dem Punkt, über den wir schon so, so lange reden. Ich weiß nicht, wie oft ich schon in meinem Leben über Atomverhandlungen gesprochen habe und immer ging es um diese Frage. Also es geht tatsächlich darum, natürlich kann man Atomenergie friedlich nutzen. Dazu braucht man nur einen bestimmten Grad an Urananreicherung. Wenn man eine Bombe bauen will, muss die höher ausfallen. So, und das Ziel dieser Atomverhandlungen, des Atomvertrags war es, wenn man das mal ganz kurz runterbricht und zusammenfasst mal, wir kontrollieren, dass die Iraner zwar Uran anreichen, also Atomenergie haben und auch zivil nutzen können, aber wir kontrollieren, dass sie eben nicht darüber hinausgehen. Der Iran hat trotzdem immer weiter an der Bombe gebaut und trotzdem hat man es aber ein Stück weit eingehegt. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo die Israelis sagen, es stand kurz davor, es war kurz vor knapp, die Bombe war so gut wie fertig. Andere sagen, nein, das ist nicht so. Und deshalb eben jetzt der Streit über die Frage, macht es überhaupt noch Sinn? Kann man dem Iran vertrauen? Muss es nicht so sein, wie Donald Trump, der US-Präsident, jetzt sagt, nein, wir müssen das alles zerstören und die dürfen auch keine zivile Nutzung von Atomenergie machen. Mhm. Aber kann man das einem Staat verbieten? Das ist ja auch wieder eine ganz andere Frage. Also es ist wahnsinnig kompliziert. Mhm. Wichtig ist aber, dass es einfach Kontrolle darüber gibt. Und die Israelis sagen, ihr könnt so viel verhandeln und kontrollieren, wie ihr wollt. Am Ende bauen sie doch weiter.
Da sind wir dann eigentlich schon an dem Punkt, warum ich nicht so richtig verstehe, was man da jetzt eigentlich in Genf machen will. Also zumindest wird ja vorher so getan, und das ist ja die Lesart, die auch aus dem Auswärtigen Amt verbreitet wurde, wir reden nochmal darüber, wie wir den Iran dazu kriegen, sein Programm friedlich zu nutzen. Da ist man nicht mehr. Durch den israelischen Angriff auf den Iran ist eine neue Faktenlage geschaffen. Zumindest das, was offiziell als Gesprächsgrundlage für diese Verhandlungen in Genf genannt wird, das ist eigentlich überholt. Das ist der alte Stand der Gespräche über das iranische Nuklearprogramm. Verhandlungen, die letztlich schon 2018 am Ende waren oder ein Abkommen, das am Ende war, als die USA 2018 daraus ausgestiegen sind. Jetzt muss es eigentlich darum gehen, zu schauen, welche Art von Stand, welche Art von Zusicherungen aus Teheran können zu einem Ende der Kämpfe führen. Donald Trump hat gesagt, Kapitulation. Das iranische Regime sagt Nein. Die Israelis sagen, wir müssen nachhaltig dafür sorgen, dass sie die Bombe nicht bekommen können. Und ich glaube, genau darüber wird in Genf auch geredet werden. Natürlich sind diese Gespräche nicht im luftleeren Raum. Aber die Begründung zu sagen, wir reden jetzt nochmal über das wir eigentlich schon seit Jahren im Ergebnis ja erfolglos reden, naja, also so ist es, glaube ich, nicht.
Mhm. Tatsächlich glaube ich aber auch, dass es darum gehen wird. Also das war hinter den Kulissen auch schon von Diplomaten zu hören, dass es natürlich jetzt darum geht, wie geht man jetzt mit der Situation um und wie kriegt man jetzt erstmal die Seiten dazu, dass sie sich nicht mehr gegenseitig beschießen. Und da geht es immer um diesen Satz, es braucht ein glaubhaftes Bekenntnis von Seiten des Iran, dass man eben vom iranischen Atombaubombenprogramm abrückt. Nur die Frage ist natürlich nach so vielen Jahren, jetzt nach den Angriffen, wie will man dieses Vertrauen aufbauen? Also das wäre wirklich eine diplomatische Meisterleistung, wenn man dazu käme.
Gut, aber er versucht es zumindest. Und Christina, wie ist dein Eindruck von unserem neuen Außenminister? Wie schlägt er sich deiner Meinung nach?
Ich glaube, der hat innerhalb kürzester Zeit, und er ist jetzt ja so rund 6 Wochen, 6,5 Wochen im Amt, eine sehr steile Lernkurve gemacht vom ich bin jemand, der sich mit Außenpolitik beschäftigt und da sehr interessiert ist. Und er war immer, und das kommt ihm jetzt zugute, interessiert an der Politik im Nahen und Mittleren Osten. Das ist gut. Deshalb kennt er da zum Beispiel sehr viele Außenminister schon seit langer Zeit. Das hat ihm jetzt natürlich auch bei Gesprächen geholfen. Aber er muss jetzt natürlich auch als Chefdiplomat eben dicke Bretter bohren. Anders kann man das gar nicht sagen. Also er steht immer so ein bisschen zwischen den Stühlen. Auf der einen Seite deutsche Staatsräson, Israel, wir sind gute Verbündete. Trotzdem weiß natürlich auch im Auswärtigen Amt jeder, dass das in Völkerrechtsfragen sehr schwierig ist, gerade was Israel da tut. Man mag das militärisch richtig finden, man mag auch die Gründe dafür verstehen, aber völkerrechtswidrig ist es vermutlich trotzdem oder sehr wahrscheinlich. Da immer so diesen Spagat zu machen und den richtigen Ton zu treffen und Gespräche zu führen, da ist er jetzt, glaube ich, angekommen. Das musste er jetzt lernen. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, das klingt jetzt so ein bisschen zynisch, wenn man sagt, es hat ihm gefallen, aber er kommt damit gut klar. Also Er macht das gerne und er hat wirklich diesen Antrieb zu sagen, ich will da was bewegen und ich will da was lösen.
Genau,
und
du hast ihn ja auf dieser Tour, auf seiner Nahost-Tour, wenn man das so benennen möchte, begleitet. Also zum einen, wie wird sowas vorbereitet? Wusstest du, wo es überall hingeht? Und öffnet sich dann auch so ein Johann Wadephul und sagt so, was habe ich hier eigentlich für dicke Bretter zu bohren in so kurzer Zeit? Oder lässt der sowas überhaupt nicht an sich ran?
Also fangen wir mal an bei der Reiseplanung. Die Reiseplanung, die stand. Wir wussten auch, wo es hingeht. Wir wussten auch, wie lange diese Reise eigentlich dauern soll. So weit, so schön. Es kam dann alles ganz anders, weil an dem Morgen in Kairo, als wir aufwachten, war die Welt halt eine andere, weil Israel den Iran angegriffen hatte. Und damit war völlig klar, wir können weder in den Libanon fliegen, noch werden wir Israel, Jordanien oder Syrien besuchen. Aber er hat dann eben gesagt, ich bin jetzt schon mal hier in der Region, also gerade in Ägypten. Ich breche das jetzt nicht ab und fahre nach Hause und sage, schert mich alles nicht, sondern sie haben versucht anzufangen, diese Reise umzustricken. Und das war logistisch, muss man sagen, wirklich eine Sisyphus-Arbeit, die sie da geleistet haben. Also diplomatisch eine Meisterleistung, eine kleine, weil in kürzester Zeit haben sie dafür gesorgt, dass eben der Weg frei war, dass er nach Saudi-Arabien reisen kann, nach Katar, in den Oman und zurück dann eben über Zypern. Also eine komplette Umstellung des Programms. Und das heißt ja eben, dass man suchen muss, wo gibt es Flugwege, wie kann man sicher dahin fliegen. Gibt es die Berechtigungen dazu? Haben wir alle eine Einreisegenehmigung, auch wenn es eigentlich Visa-Verfahren gibt?
Also der muss auch tatsächlich ein Visum beantragen, obwohl er deutscher Außenminister ist. Da hilft nichts, ne? Der braucht das auch.
Naja, alle brauchen ja eins. Also er hat ja eine ganze Delegation mit dabei.
Wie viel seid ihr da gewesen?
Das ist sehr unterschiedlich. Also wir waren 7 Journalisten und wir hatten ja noch Protokollmitarbeiter vom Auswärtigen Amt mit dabei, ein paar aus dem Auswärtigen Amt, die eben auch beratend zur Seite stehen. Also lass es 20 gewesen sein, wenn es hochkommt, die wir da in der Maschine waren. Aber auch 20 muss man unterbringen, auch 20 müssen irgendwie von der Botschaft empfangen werden. Die brauchen, wie gesagt, entsprechende Unterlagen. Es musste sehr viel von jetzt auf gleich umgestrickt werden. Und das hat man aber gemacht, weil es eben wichtig war, weil es ihm wichtig war.
Okay, Christina, und wenn man dann so auf so einer Reise ist, die sich ja spontan die ganze Zeit ändert, denkt man dann manchmal auch so panisch, habe ich jetzt eigentlich genügend Klamotten mit dabei? Also, oder denkt sich das vielleicht der Außenminister auch?
Also beim Außenminister kann ich es nicht so genau sagen, aber was nicht ganz einfach war, war für uns Frauen tatsächlich, da wir jetzt in die Golfstaaten gefahren sind, ja, also so Saudi-Arabien, Katar, ja, da kannst du natürlich nicht im kurzen Röckchen rumlaufen, auch wenn 45 Grad sind. Also das sind so Feinheiten, da muss man sich dann schon immer so den Koffer packen, dass man für alle Eventualitäten gerüstet ist, weil der Außenminister ist halt immer der Krisenmanager. Das heißt, wenn es eine Krise gibt, hoppst du da halt mit hin und dann musst du halt eben genauso vorbereitet sein.
Warst du dir eigentlich sicher, dass du irgendwann mal nach Hause kommst bei der Reise?
Naja, wir haben schon zwischendurch mal, als er dann noch so flapsig zu uns sagte, ja, wir haben jetzt noch eine Einladung aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Da haben wir schon alle gezuckt, aber weil wir ja alle auch Außenpolitik-Junkies sind, haben wir natürlich auch alle da gesessen, na klar, wir fliegen mit. Ja, also
mitgehangen, mitgefangen, ne?
Schicksalsgemeinschaft.
Okay. Und ist das einer, der ruhig bleibt in solchen Situationen, wenn alles irgendwie aus dem Ruder zu laufen scheint?
Ja, finde ich schon. Mhm. Ich glaube, das ist so seine norddeutsche Art auch ein Stück weit, das gelassen zu sehen und da ja, es sachlich, nüchtern zu betrachten.
Und was würdest du sagen, unterscheidet ihn von seiner Vorgängerin Annalena Baerbock?
Na, es ist ein ganz anderer Charakter, muss man sagen. Also die Emotionalität, mit der eine Annalena Baerbock in Gespräche gegangen ist und auf Menschen zugegangen ist, die ist bei Johann Wadephul deutlich zurückhaltender. Aber was letztlich die Stringenz oder das, ja, die Linie der Außenpolitik angeht, da würde ich sagen, da sind sie jetzt nicht so weit auseinander, wie vielleicht manch einer denken könnte. Es geht darum, die großen Krisen zu bewältigen und es geht darum, eben auch mit Israel gemeinsame Sache zu machen, ohne dabei aus dem Blick zu verlieren, dass es eben da auch Sachen zu kritisieren gibt. Und das sind so schwierige Situationen, die muss man handeln und die handelt er. Und ich weiß nicht, Tim, du kannst vielleicht sagen, wie das so in Israel wahrgenommen wird, wie seine Position jetzt ist. Aber mein Gefühl war, es wird zumindest in den Golfstaaten akzeptiert, wo Deutschland steht und welche Position man hat.
Also ich habe ja über die Jahre einige deutsche Außenminister erlebt bei ihren Antrittsbesuchen, direkt oder eben aus der Ferne. Und Johann Wadephul war ja vor kurzem eben auch zum Antrittsbesuch schon in Israel. Ich kann mich noch gut erinnern an den Antrittsbesuch von Heiko Maas in Israel. Der war schon damals sehr, naja, das war schon fast ein bisschen unterwürfig. Ja. Da war also von Kritik von Heiko Maas an Israel gar nicht zu hören. Das habe ich zum Beispiel bei Johann Wadephul jetzt ganz anders wahrgenommen. Er hat, wie Christina eben auch sagt, er hatte auch diesen Spagat vor sich, einerseits natürlich unverrückbar als Deutschland zur Existenzsicherung Israels zu stehen, gleichzeitig aber eben auch deutlich zu machen, bei welchen Positionen man nicht übereinstimmt. Sowas kann auch schief gehen. Sigmar Gabriel, als der Außenminister war, hat während seines Besuchs in Israel Benjamin Netanyahu dann gesagt, nee, du hast hier die falschen Leute getroffen, du hast Regierungskritiker getroffen, jetzt treffe ich dich nicht mehr. Das war dann nicht so einfach für Gabriel. Christina kann sich auch noch dran erinnern.
Ja, ich war da mit.
deswegen bisher mal gut gemacht und vor allem, man muss es auch vielleicht an der Stelle nochmal sagen, wir kritisieren sicherlich ja hier auch die Regierung manchmal für ihren Umgang mit Israel. Machen wir vielleicht ja auch noch in dieser Sendung. Aber es ist auch schwierig. Das kann man da vielleicht dann auch mal sagen.
Ja, ihr habt gerade Israel auch im Fokus gehabt. Ist natürlich auch spannend die Frage, wie denn eigentlich Deutschlands Haltung gerade zu Israel nach dem Angriff auf Iran ist. Kanzler Merz hatte Israel ja kürzlich für viele überraschend öffentlich kritisiert. Hören wir noch mal rein.
Das, was die israelische Armee jetzt im Gazastreifen macht, ich verstehe offen gestanden nicht mehr mit welchem Ziel. Die Zivilbevölkerung derart in Mitleidenschaft zu nehmen, wie das in den letzten Tagen immer mehr der Fall gewesen ist, lässt sich nicht mehr mit einem Kampf gegen den Terrorismus der Hamas begründen.
So, und das ist gerade mal 4 Wochen her. als Merz das gesagt hat. Tim, würdest du sagen, da hat es eine Veränderung gegeben oder ist das alles im Fluss, auch vielleicht mit Blick auf die Drecksarbeit-Äußerung jetzt?
Ja, also mit Blick auf Veränderung stellt sich mir dann vor allem die Frage, hat sich in diesen 4 Wochen, seit der Kanzler das gesagt hat, für die Menschen im Gazastreifen irgendwas verändert? Und die Antwort ist nein. Die humanitäre Lage der Bevölkerung im Gazastreifen, sind ja mehr als 2 Millionen Menschen, ist nicht essentiell besser geworden. Es hat zumindest am Boden spürbar die Verbesserungen, die auch der israelische Außenminister in Aussicht gestellt hat, als er hier in Berlin war, nicht gegeben. Und da bleibt dann natürlich die Frage im Raum, welchen Einfluss es überhaupt im Ergebnis dann hatte, dass der Kanzler gesagt hat, das, was ihr da macht, finde ich nicht in Ordnung. Und dann sind wir eben bei dieser Drecksarbeit-Äußerung, über die wir ja auch schon eingangs gesprochen haben. Wenn jetzt in Israel Analysten sich über das Verhalten und die Äußerungen des Kanzlers in den letzten Wochen beugen, dann kommen sie natürlich zu dem Schluss, das ist widersprüchlich. Mal kritisiert er uns, dann unterstützt er uns. Und das kann natürlich so ein bisschen dazu führen, dass das nicht so ganz ernst genommen wird, wenn dann eben auch mal Kritik aus Berlin kommt. Auch deswegen fand ich die Art und Weise, wie sich Friedrich Merz eben zu diesem israelischen Angriff geäußert hat, gelinde gesagt schwierig, weil natürlich kann er sagen, dass es auch im Interesse Deutschlands ist, wenn der Iran nicht nuklear bewaffnet ist, aber sich eben dieses Vorgehen sozusagen zu eigen zu machen, und zwar nicht nur als Friedrich Merz, sondern als Kanzler der Republik und damit stellvertretend für Deutschland, ja, finde ich nicht so nachvollziehbar.
Hast du denn das Gefühl, dass Union und SPD bei dem Thema Israel noch an einem Strang ziehen?
Also man hat ja schon gesehen, dass es da innerhalb der Regierungsparteien Bruchlinien gibt. Das haben wir ja mit Blick auf Gaza ganz deutlich gesehen. Die gibt es sicherlich weiterhin. Und das wird sich, glaube ich, im Regierungsalltag immer wieder dann zeigen, wenn sich der Bundessicherheitsrat, bestehend aus dem Kanzler und mehreren zuständigen Ministern, über Exportgenehmigungen von Rüstungsgütern für Israel beugt. Es hat jetzt wieder grünes Licht für einzelne Genehmigungen im kleinen Rahmen gegeben. Es wird wieder Fälle geben. Wir wissen ja immer nicht genau, was da beschlossen wurde, weil das ist ja geheim. Also um welche Güter es da geht, erfährt man so nicht. Man erfährt danach nur, um welche Summen es ging. Und es ist ja in Aussicht gestellt worden, unter anderem auch von Außenminister Wadephul, dass man solche Rüstungsgütergenehmigungen, solche Exportgenehmigungen künftig kritischer sieht. Und das wird sicherlich auch innerhalb der Regierungskoalition, denn da gibt es ja vor allem innerhalb der SPD-Fraktion eine Erwartungshaltung, immer wieder Thema sein.
Wie viel Einfluss hat die Bundesregierung denn überhaupt noch auf Israel?
Ja, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Also natürlich wird in Jerusalem sehr deutlich gehört, was man in Berlin sagt. Und grundsätzlich ist Deutschland für Israel ein sehr, sehr wichtiger Partner. Aber wenn wir jetzt auf das Vorgehen im Gazastreifen, auf die Strategie dort schauen, ist die deutsche Meinung eine, die man zur Kenntnis nimmt, aber nicht zum Teil der eigenen Entscheidungen macht. Und Gleiches gilt sicherlich auch für das Vorgehen gegenüber dem iranischen Atomprogramm.
Also was man auf jeden Fall sagen kann, wir haben uns auch auf der Straße umgehört, dass dieser Konflikt viele Menschen total bewegt und sich auch viele Menschen Sorgen machen.
Es ist natürlich total schrecklich.
Ganz gefährlich. Sorgen mache ich mir.
Ich würde mir wünschen, dass da deeskaliert wird.
Also man hat das Gefühl, so in letzter Zeit sind viele politische Konflikte in ganz, ganz schneller Zeit eskaliert. Also alles ist einfach momentan so am Explodieren.
Ja, der Konflikt bewegt viele linke Gruppen, Studenten, arabische Gruppen gehen gegen Israel auf die Straße. Es gibt aber auch Demonstrationen pro Israel, die vor allem das Selbstverteidigungsrecht des Landes betonen. Wie nehmt ihr die Stimmung wahr?
Ich glaube schon, dass sie sehr angespannt ist, schon auch hier. Und der Außenminister hat auf der Reise etwas gesagt, was ich auch so unterschreiben würde tatsächlich, indem er gesagt hat, wenn wir nicht irgendwann dazu kommen, die Situation im Gaza zu verbessern und den Konflikt und den Krieg im Gaza beenden und irgendwann zu einer Zwei-Staaten-Lösung kommen, also zu einer generellen Lösung dieses Problems, wird sich die Stimmung auch hier in Deutschland zuspitzen und es wird immer weiter polarisieren. Und das richtet sich dann eben sehr schnell auch gegen Israel. Also die einen dafür, die anderen dagegen. Und das wird man hier noch, glaube ich, dann viel mehr spüren. Und das bekommt natürlich jetzt nochmal zusätzlich dadurch so ein bisschen Öl ins Feuer, dass es jetzt dann eben noch einen Angriff Israels gibt, diesmal auf die Iraner, wo eben ja auch die Opposition, die Menschen, die hier aus dem Iran leben, eben sagen, ihr müsst doch etwas tun, ihr könnt doch nicht zulassen, dass einfach Bomben auf unsere Leute fallen. Das kann doch nicht in Ordnung sein. Und da sind wir wieder bei dem Stichwort Drecksarbeit. Und ich glaube, dass das tatsächlich etwas ist, wo Deutschland gezwungen ist auch und sich wirklich verstärkt engagieren muss, um da zu einer Befriedung der Situation zu kommen, weil die Folgen werden wir auch hier spüren.
Könntest du das vielleicht noch einmal genauer beschreiben, was sozusagen eine Eskalation des Konfliktes hierzulande bedeuten würde? Wie würde das aussehen? An was denkst du?
Naja, wir haben ja schon Demonstrationen gesehen, die eskaliert sind. So, es kann natürlich immer auch dazu kommen, dass es Angriffe gibt auf israelische Einrichtungen, auf jüdische Einrichtungen. Und es ist einfach so, dass Spannungen latent da sind. Es gibt auch immer Leute, die sich gerne instrumentalisieren lassen und das nutzen und das als quasi Mittel nutzen, um dann mal loszuschlagen. Aber die Gefahr ist einfach da, dass in dieser Gesellschaft, in der wir uns alle befinden und leben, zunehmend polarisiert wird. Und das ist schon schwierig. Also man muss schon ran an das Problem. Und das heißt, die deutsche Seite, die Bundesregierung, muss eben versuchen, Einfluss auf Israel wieder zurückzugewinnen. Also nicht nur gehört zu werden und wahrgenommen zu werden und dann macht Israel es trotzdem anders, sondern man muss nochmal zu einem anderen Verhältnis kommen. Und das ist echt nicht einfach. Das ist schon völlig klar, vor allen Dingen, weil ich glaube, dass die israelische Regierung, aber das kann Tim deutlich besser beurteilen, weil er viel öfter in Israel ist. Man denkt sich, wir haben jetzt hier die Möglichkeit und wir machen das jetzt und wir setzen da jetzt Schlusspunkte hinter Konflikte, die uns schon lange nerven.
Also wenn man über die deutsch-israelischen Beziehungen redet, dann meint man ja damit nicht nur das Verhältnis zwischen den Regierungen zweier Länder, sondern da geht es ja auch darum, wie die Beziehungen zwischen diesen Völkern sind. Und die Akzeptanz für die deutsch-israelischen Beziehungen und für das Verhältnis zu Israel in der Bevölkerung kann eben nur dann ausreichend groß sein, wenn das auch von der deutschen Regierung adressiert wird, dass es eben hier Kritik gibt daran, was Israel in Gaza macht. Also das kann schon, was wir jetzt gerade erleben, dass es ja so eine gewisse Kluft gibt zwischen der Meinung der Bevölkerung hier, wo ja eine Mehrheit in Umfragen immer wieder sagt, dass sie das falsch findet, wie Israel im Gazastreifen vorgeht, und der Regierungshaltung der Deutschen, wo weiter gesagt wird, wir stehen aber an der Seite Israels, wir haben Kritik, ja, aber wir stehen zum Selbstverteidigungsrecht. Diese Kluft, die da entsteht, darf nicht nachhaltig zu einer Belastung dieser Beziehung führen. Und das ist die ganz große Herausforderung da, dass man hier halt auch die Kritik, die in der Gesellschaft da ist, dieses Polarisieren, was auch Christina schon angesprochen hat, dass man das wirklich auch als deutsche Politik, glaube ich, mehr adressieren muss. Ich möchte da ein Beispiel schildern. Eine Bekannte von mir, die ist Lehrerin in einer Grundschule. Und hat sie neulich erzählt, wie die Kinder auf dem Schulhof sich gegenseitig fragen, bist du für oder gegen Palästina?
Oh Gott.
So, und das ist ja auch kein neues Phänomen. Das erleben wir jetzt schon immer mehr seit diesem 7. Oktober. Und da, glaube ich, reicht es offenbar eben nicht mehr, wenn der Kanzler dann sagt, ich kann nicht nachvollziehen, was die israelische Armee da im Gazastreifen macht und sich 4 Wochen später an der humanitären Situation der Menschen dort nichts verändert hat. Also das wird weiter ein großes Positionierungsproblem für die Regierung bleiben.
Und ich glaube, es kommt dann noch eins obendrauf und das ist nämlich dann die Frage, was man daraus ableitet. Also wenn jetzt alle demnächst das Gefühl haben, naja, das Recht des Stärkeren ist sowieso weit wichtiger und Konflikte, die schon lange schwelen, löst man am besten mit Gewalt, anstatt auf Verhandlungen zu setzen, dann ist es auch nicht etwas, was dazu führt, dass die Welt friedlicher, stabiler und schöner wird. Und ich glaube, das macht vielen Leuten Angst. Und diese Angst und diese Sorge muss auch adressiert werden. Das kann man so nicht einfach so hinnehmen und sagen, ja, lassen wir jetzt mal laufen und wird sich schon alles wieder beruhigen. Weil auch das ist etwas, was man, glaube ich, ernst nehmen muss und ernster nehmen muss, als man es bislang getan hat.
Also nach dem, was ich jetzt von euch beiden gehört habe, muss man doch eigentlich auch so ein bisschen die Schlussfolgerung ziehen, dass die Politik doch auch ein bisschen Rücksicht nehmen muss auf die Straße, oder? Also auf die Stimmung, die hier herrscht. Oder ist es nicht fatal, wenn sie es nicht macht?
Naja, ich glaube, also ein Jein wäre sozusagen die Antwort hier. Denn natürlich hat die Politik auch die Verantwortung, weiterhin im Blick zu haben, dass wir selbstverständlich als Deutschland eine besondere Verpflichtung gegenüber Israel haben. Aber ich denke, es ist nötiger denn je, deutlich zu machen, dass diese Solidarität unter bestimmten Rahmenbedingungen stattfindet, unter Vorzeichen, und dass sie eben auch Grenzen kennt tatsächlich. Und wenn man also schon in den Raum gestellt hat, dass man künftig zum Beispiel bei Entscheidungen über Rüstungsgüterexporte das Völkerrecht und mögliche Völkerrechtsverletzungen mit einbeziehen will. Diese Äußerung gab es ja vom deutschen Außenminister. Und sich dann eben tatsächlich am Vorgehen im Gazastreifen nicht wirklich etwas ändert, dann ist das vielleicht ein solches Signal an die Bevölkerung, dass man das auch mal macht. Um zu sagen, ja, wir stehen weiter zu Israel, aber wir bringen eben zum Ausdruck, dass wir nicht alles unterstützen, was Israel macht.
Ich glaube auch, dass das wichtig wäre als Signal, auch um zu zeigen, wir sehen durchaus den Vorwurf, der uns im Nahen Osten und in den Golfstaaten mehr als einmal begegnet ist, nämlich der Vorwurf der Doppelmoral. Ihr könnt nicht immer sagen, bei dem einen ist es so und da ist es richtig und bei dem anderen, wenn er dasselbe tut, ist es aber grundsätzlich falsch und tolerieren wir nicht. Das heißt, wenn Politik glaubwürdig bleiben will, auf der Grundlage von Völkerrecht, UN-Charta und vielen anderen Regelwerken, also das, was immer regelbasierte Ordnung ist, dann müssen auch mal Signale kommen und müssen auch mal Grenzen gesetzt werden. Und das ist, da sind wir wieder ganz am Anfang angekommen, das ist alles nicht einfach, aber dafür haben wir Politiker und die müssen halt in Verhandlungen sich hinsetzen und müssen es versuchen. Und das ist das, was ich zumindest von Ihnen auf jeden Fall erwarte.
Ja. Ein schönes Schlusswort. Dann sage ich vielen Dank, Christina Nagel und Tim Aßmann, dass ihr da wart und dass ihr eine ja nicht so ganz einfache Berlin-Code-Folge wieder mit mir durchdekodiert habt. Vielen Dank euch beiden.
Gerne.
Sehr gerne.
Ja, und wenn ihr Fragen habt zu diesem Thema, was ja, wie gesagt, nicht ganz einfach ist, dann bitte immer gerne her damit. Stellt uns eine Frage per E-Mail an berlincode@ard.de oder schickt uns eine Sprachnachricht per WhatsApp an 030 22 88 22 88. Das könnt ihr auch gerne machen. Abonniert uns gerne. Und ich habe wie immer natürlich noch einen Podcast-Tipp für euch, den ardeuropapodcast.eu. Darin spricht Host und Korrespondentin Katrin Schmidt mit jede Woche über die spannendsten EU-Themen. Klima, KI, Krisen, Klischees. In der aktuellen Ausgabe könnt ihr euer NATO-Wissen vertiefen. Kommende Woche ist nämlich der NATO-Gipfel 2025. .eu, der Podcast mit Katrin Schmidt. Analytisch, meinungsstark, unterhaltsam. Jede Woche frisch aus dem ARD-Studio Brüssel. Zu hören in der ARD-Audiothek oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Das war's für diese Woche mit Berlin Code. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und freue mich auf nächste Woche. Bis dann, macht's gut.